Die Freizeitlandschaft, die ist natürlich immer in Bewegung. Es gibt viele Neuigkeiten, es gibt viele Veränderungen, es gibt Investitionen, es gibt Technologien, die neu dazukommen. Es gibt aber hin und wieder auch mal neue Attraktionen, die entstehen oder alte Attraktionen, die sich irgendwie so verändern, dass da was ganz, ganz Neues raus wird. Und da wollen wir nämlich heute mal drauf eingehen. Es gibt nämlich eine kleine, feine Attraktion in NRW, die ich sogar vor, ich glaube, 3 Jahren mal besucht habe und fand das irgendwie ganz spannend. Aber daraus ist jetzt plötzlich was ganz Neues geworden mit einem Herren, der da ganz viel Leidenschaft und ja, Schweiß und Blut, möchte man fast sagen, mit da reingebracht hat. Aber wer das ist und worum es geht, da kommen wir gleich drauf. Erstmal herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und ich bin heute mal in, ich hätte jetzt fast gesagt, im hohen Besuch. Ich wollte dich noch höher ankündigen, als es eigentlich schon eine Ehre ist, heute dich mal wieder dabei zu haben, Jürgen. Aber es gibt die einigen wenigen Folgen, die wir dann auch mal zusammen machen. Und da freue ich mich mal ganz drauf, weil du auch mal ganz, ganz spannende Ansichten hast. Es ist der Geschäftsführer vom VDFU, Jürgen Gevers. Hallo, Jürgen.
Hallo Stefan, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Das war ja schon ein rhetorischer Trommelwirbel, mit dem du mich angekündigt hast. Ich hoffe, ich werde der Erwartungshaltung, die du jetzt geschürt hast, auch gerecht.
Natürlich, das wird auf jeden Fall funktionieren, weil ich denke auch das Thema, was wir heute haben, wird ganz viel Stoff mitbringen. Das sind ja auch Themen, mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen. Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das Thema Beschäftigen hat uns in den letzten Wochen ja auch recht gut mitgenommen, denn wir haben jetzt ja gerade die Connex hinter uns. Vielleicht mal so ein kurzer Haken dazu. Das dritte Mal hat es jetzt stattgefunden, das zweite Mal in Berlin. Wie war für dich jetzt so dein Outcome aus der Connex 2026?
Ganz ehrlich, der Schulterblick ist ein durchweg positiver. Mache ich natürlich fest, einfach am Feedback auch der Teilnehmenden. Wir hatten über 700 Teilnehmende aus ganz Deutschland, Österreich und teilweise auch der Schweiz und freue mich, dass uns gelungen ist, da wirklich das, ich denke, führende deutschsprachige Fachforum für Freizeiteinrichtungen etablieren zu können. Wir hatten knapp 120 Ausstellende, wir hatten 15 verschiedene Themenworkshops zu aktuellen Themen. Also es war sehr viel Musik drin, es war sehr viel Bewegung drin und vor allem es war sehr viel Networking und Austausch, Erfahrungsaustausch drin unter Kollegen, unter Branchenkollegen eben auf Augenhöhe und hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, weil du weißt ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir arbeiten schon am nächsten Jahr, am übernächsten Jahr, haben schon Termine geblockt und freuen uns, das fortsetzen zu dürfen.
Fantastisch. Und ich muss auch sagen, es war auch echt eine Freude, wieder da zu sein. Es hat echt viel Spaß gemacht. Die Themenwerkstätten, die waren dieses Jahr auch nochmal herausragender als in den vorherigen Jahren, weil es waren richtig auch tolle Branchenexperten dabei zum Thema Indoor-Spielplätze, Monetarisierungen. Natürlich war KI auch wieder ein Thema. Und ja, diese Bewegung, das kann ich spüren. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächsten Termine, die folgen. Aber Jürgen, jetzt sind wir gerade schon beim Thema Bewegung. Warum hast du uns heute denn diesen bewegenden Herren mitgebracht?
Weil es natürlich zu unserem täglich Brot als Verband für Freizeiteinrichtungen gehört, sich um bestehende Freizeiteinrichtungen zu kümmern, ne, und die zu unterstützen, die zu vertreten gegenüber der Bundespolitik, gegenüber der Öffentlichkeit, also Medien, aber natürlich auch Hilfestellung zu geben für ihren laufenden Betrieb. Und ja, was tatsächlich auch für uns ein Novum ist, ist, dass neue Freizeiteinrichtungen entstehen. Das passiert nicht ständig, gerade in Richtung der kompletter Freizeitpark, den eröffnet ja niemand im Affekt, ne? Die schießen ja nun nicht wie Pilze aus dem Boden. Und das macht tatsächlich unseren heutigen Gesprächspartner mit seiner Einrichtung, mit seinem Freizeitpark auch für uns zu einem ganz besonderen Gesprächspartner.
Dann würde ich sagen, dann holen wir ihn doch mal rein, und zwar den Geschäftsführer und Inhaber vom Grimpinger Hof, Markus Köchling. Hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Bevor wir natürlich loslegen, es gilt immer dieses ganz klassische: Wer bist du eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, allein damit könnten wir definitiv schon einen ganzen Podcast füllen. Ich versuche das mal kurz einmal zusammenzufassen. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute Gast bei euch zu sein, beim VDFU zu sein, bei dir, Stefan. Und das ist für mich eine ganz, ganz tolle Ehre, heute mit unserem Newcomer Park mit dabei zu sein. Und ja, wer bin ich eigentlich? Spannende Frage. Viele fragen auch immer, was ist eigentlich dein Job? Ihr werdet das wissen, also wenn man einen Freizeitpark betreibt, dann ist man das Mädchen für alles, zumindest wenn es eine kleinere Einrichtung ist und man nicht für jeden irgendwie einen Spezialmitarbeiter hat, muss man irgendwie ran. Also wir haben vor vielen, vielen Jahren, wir heißt meine Geschäftspartnerin Janet Heindorf und ich, schon angefangen, einen Tier- und Freizeitpark zu suchen, wo wir einen Standort entwickeln können. Und ja, ich bin Teil von Janet und Markus als Markus und ich bin eigentlich Zootierpflegemeister. Und ich habe mich 2016 selbstständig gemacht als Dienstleister für Wildtierservice, vorrangig für Zoos. Bin dann aber relativ schnell 2018 mit dem zweiten Unternehmen A&A Park Design, also Animal and Amusement, da steckt es drin, das Wort Freizeitpark, haben wir unser Betriebsportfolio erweitert, sind dahingehend dann auch in die Planung von Freizeitparks, in die Gestaltung und im Design mit eingestiegen. Und haben Interimsmanagement für eine andere Parks in Deutschland, einige größere Parks, einige kleinere Parks mit eingestiegen und haben dann im letzten Jahr im Juni endlich unseren ersten eigenen Park gegründet. Und ich bin mal gespannt, wo es hinführt.
Wow, das ist spannend. Tatsächlich hat es ja schon zu etwas geführt. Wann genau habt ihr aufgemacht? Ende letzten Jahres, denke ich, ne?
Im Juni letzten Jahres zur Sommersaison haben wir
Ja.
aufgemacht und hatten also auch nur ganz kurz Zeit, sage ich jetzt mal, den Park, der vorher hier stand und 2 Jahre still war, umzubauen. Genauer gesagt, in 4 Monaten haben wir das gemacht und haben dann ja unseren Wildtierpark und Abenteuerland Krimpinger Hof aufgemacht.
Mega spannend. Ich muss gestehen, ich verfolge das auch mit. Ich folge euch in den sozialen Medien, finde es immer spannend, was ihr da Neues zaubert. Aber darf ich mal fragen, du hast gesagt, deine Partnerin und du, ihr habt seit Jahren schon jetzt einen Park gesucht, eine Einrichtung, die ihr übernehmen könnt, was euch ja letzten Endes mit dem Krimpinger Hof erfolgreich gelungen ist. Aber was war denn so auch der Initialmoment, in dem dir klar war, jawohl, ich möchte einen eigenen Park betreiben? War es einfach, dass du gesagt hast, boah, du hast zu viel Freizeit an den Wochenenden und wolltest was dagegen tun? Oder wo, welche Leidenschaft hat dich dazu getrieben?
Also das Freizeitproblem habe ich tatsächlich nicht, aber ich kann immer ganz gut empfehlen, wenn wir auf so Unternehmermeetings sind und so weiter. Da bin ich auch öfter mal als Speaker eingeladen. Dann fragen die mich immer, Markus, was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die man als Unternehmer und vor allen Dingen natürlich als Tourismus- und Freizeitunternehmer mitbringen sollte? Und dann sage ich immer, also meine Hauptleidenschaft ist es, Langeweile zu hassen. Und ich glaube, das ist ein guter Wegbegleiter, wenn man in der Freizeitbranche tätig sein möchte. Und deswegen, ich bin auch so ein Mensch, der eher so von der ungeduldigeren Variante ist und dann gerne auch macht und tut. Aber wenn ich jetzt überlege, was war die Initialzündung, da muss ich echt weit zurückdenken. Also ich sag mal so roundabout 30 Jahre. Und zwar war ich dann nämlich so 5, 6 Jahre, da habe ich schon gesagt, Papa, Mama, ich will Zirkus oder Zoodirektor werden. Und natürlich ist Direktor eine Sache. Auf der anderen Seite ist es auch Inhaber, also Betreiber einer Anlage zu sein. Das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben ja auch verschiedene Stationen in unserem Werdegang noch gehabt, können wir vielleicht später nochmal eingehen. Aber das war relativ früh klar, dass ich entweder Zirkus, oder Zoodirektor werden möchte. Und jetzt sind wir halt auch als Inhaber unterwegs. Und das freut mich also umso mehr. Und deswegen, das war eigentlich ein Kindheitstraum.
Cool, wenn man sich einen Kindheitstraum auch wirklich so erfüllen kann, ne? Wir verkaufen ja alle in Freizeiteinrichtungen ein Stück weit auch Träume und du hast dir deinen erfüllt. Also erstmal Gratulation dazu. Jetzt stellst du mir natürlich die Frage, du bist ja durchaus erfahren, du hast einen zoologischen Hintergrund, du hast auch schon für zoologische Einrichtungen mit Freizeitpark gearbeitet. Also bist ja durchaus erfahren und hast dir ein gutes Bild in unterschiedlichen bestehenden Einrichtungen machen können. Und daraus hast du dir auch ein Konzept überlegt für den Krimpinger Hof. Also was macht denn, kannst du bitte das Konzept beschreiben, das ihr habt? Was bietet ihr an? Was grenzt euch vielleicht von anderen klassischen Einrichtungen ab? Und warum habt ihr gerade diesen Weg gewählt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Jürgen, und ich danke dir dafür, weil das nämlich wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Und zwar, jeder einzelne Step, so wie du das auch schon gesagt hast, wir haben als Interimsmanager für einige Parks gearbeitet, haben einige Parks aufgebaut aus unterschiedlichen Blickwinkeln, also vom Food and Beverage bis über Personalrecruiting, bis über Konzeptionierung von Attraktionen, Wording, Marketing, haben wir quasi verschiedenste Abteilungen von Freizeitparks eh schon gemanagt. Gründung immer natürlich die Zoologie auf meiner Seite. Meine Geschäftspartnerin Janette ist aus dem Baumanagement. Und so haben wir natürlich verschiedene Erfahrungen sammeln können, die für uns auch unglaublich wichtig waren. Also ich bin ganz ehrlich, mit 6 Jahren hätte ich gerne noch gar keinen Zoo gehabt, weil ich weiß jetzt heute, 30 Jahre später, dass das wirklich eine große Verantwortung ist, dass man sehr, sehr viel Erfahrung dafür braucht. Und ich würde jetzt auch niemandem raten, einfach sozusagen so, Mensch, pass auf, ich baue jetzt mal eben einen Zoo oder einen Tierpark oder einen Freizeitpark auf. Das ist wirklich eine große Hürde. Das sind einige Steine, wahrscheinlich höher wie das Himalaya-Gebirge. Und da braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Die konnten wir Gott sei Dank mit unseren Partnerunternehmen, für die wir seit vielen Jahren schon arbeiten, als Dienstleister diese Erfahrung sammeln und setzen die quasi jetzt ein in unserem Konzept, welches ich gerne erklären möchte. Jürgen, danke
Ja,
nochmal für
bitte,
die Frage.
bitte.
Und zwar ist es also so, dass wir vermehrt an unserem Standort, wir haben also eine ganz gründliche Standortanalyse gemacht. Wo befinden wir uns? Was wollen wir? Wie sehen unsere Nachbarn aus? Was wollen wir bieten? Was hat der Kunde für Bedürfnisse? Was ist auf der Fläche möglich zu bauen? Und wir haben vorher einer der größten Maislabyrinthe Nordrhein-Westfalen auch noch betrieben. Das war Cornys Maislabyrinth. 5 Jahre lang haben wir das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Der Grimpinger Hof ist quasi aus dem Cornys Maislabyrinth entstanden. Wir haben da auch schon unsere Stammkundschaft über 25.000 im Jahr schon mitgenommen auf den Grimpinger Hof. Das war sehr, sehr gut für den Start. Und unser Konzept ist also Familien mit kleineren Kindern bis maximal 12, 13, 14 Jahren anzusprechen im Schwerpunkt. Aber bei uns können auch Erwachsene, vor allen Dingen eben auch die Familienmitglieder mit den kleinen Kindern, können auch die Erwachsenen was erleben, zum Beispiel mit unserem Park Escape etc. Und wir haben also kein klassisches Rundwegekonzept. Deswegen nennen wir uns auch nicht Freizeitpark oder Zoo oder Tierpark, sondern wir sind der Grimpinger Hof, weil man bei uns überall verweilen kann. Bedeutet, an jeder Attraktion, an jedem Spielgerät, an jedem Spielplatz, an jedem Gehege gibt es also ausreichend Sitzmöglichkeiten. Also wir haben jetzt über 500 Sitzmöglichkeiten gerade bei uns im Park. Und das heißt, die Menschen stehen bei uns nicht so wie vielleicht in anderen Freizeiteinrichtungen in Schlangen und da gibt es ein Schlangenmanagement und so weiter, sondern bei uns geht es darum, dass die Leute verweilen und die Attraktionen, die wir bieten, auch intensiv erleben können. Das heißt zum Beispiel, wir haben auch sehr große Gehege teilweise für die Tiere und dann ist vielleicht morgens um 10 der Kater, also die Lemuren von Madagaskar, im Themenbereich Madagaskar, noch nicht draußen, weil denen irgendwie gerade zu kalt ist. Und da muss man eben nachher nochmal hingehen, aber ist kein Problem. Und bei uns gibt es keinen Rundgang, was also die Sache ein bisschen erleichtert für die Eltern, wenn sie ihre Kinder wiederfinden möchten. Und die müssen einfach nur einmal entlang schlendern, dann wissen die schon, okay, alles klar, da sind meine Kids, da sind meine Eltern, dann findet man sich also relativ schnell wieder. Das hat sich als unglaublich erfolgreich herausgestellt, dieses Konzept. Weil wir das vorher bei Cornys Maislabyrinth eben genau so gemacht haben. Da haben wir nämlich nicht nur Maislabyrinth gehabt, sondern auch einen Park mit unterschiedlichen Tieren, mit Wasserbüffeln, mit Alpaka-Wanderung, Schildkröten, Lamas, Alpakas, Ziegen, Schafe, ganz vielen Hüpfburgen und anderen Attraktionen, Kindereisenbahn und so weiter. Und da war es also so, dass das eben sich als erfolgreich herausgestellt hat. Und deswegen haben wir das hier auf dem Grimpinger Hof genauso umgesetzt. Und vorher war der Park, ich sag mal, nicht nach unserem Konzept ausgerichtet. Und deswegen haben wir das Ganze also quasi überarbeitet und neue Attraktionen geschaffen und das auch so ein bisschen geordnet. Deswegen ist der Freizeitpark jetzt zum Beispiel auch, also der Freizeitparkbereich, der nennt sich bei uns Virginia City, die Westernstadt. Und der ist also vom Tierbereich getrennt, weil wir das einfach so von uns in der Zukunft so sehen, dass wir Tiere und Freizeitpark voneinander trennen.
Wow, wirklich spannendes Konzept. Und ja, klar, da fließt natürlich viel Erfahrung mit rein. Jetzt nochmal, Markus, du hast gesagt, es waren einige Hürden, die es da zu nehmen gab. Himalaya hoch, ne? Den Vergleich hast du genannt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wann so das erste Mal so der Wunsch in dir aufgekeimt ist, Zoodirektor zu werden in Kindertagen. Aber irgendwann habt ihr in verschiedenen Freizeiteinrichtungen gearbeitet und irgendwann warst du erwachsen natürlich. Und dann gab es irgendwann auch den Moment, in dem wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt wirklich, wir setzen das um, ihr habt dann einen Standort gesucht, aber was waren dann zwischen, ihr habt einen Standort gefunden, habt ein Park gefunden, ein Gelände, das ihr übernehmen könnt, und der Eröffnung, was waren denn da wirklich so die großen Meilensteine, die ihr in Angriff und vor allem auch erfolgreich bewältigen musstet? Kannst du da uns vielleicht einfach mal eine kurze Checkliste geben oder einen Kompass für den Weg eben von der Beschlussfassung bis zur Eröffnung, was euch da so begleitet und herausgefordert hat?
Also, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, Jürgen. Und zwar ist es ja oft so, gerade dann, wenn man etwas Neues baut, neue Genehmigungsverfahren hat und so weiter. Wir sind in Deutschland, Jürgen. Das bedeutet, man
Ja.
muss sehr viel Tinte, Füller, Kugelschreiber, Eddings, und vor allen Dingen Papier mit sich bringen
Und
und den
Geduld
Drucker
und
vor allen Dingen
Geduld.
auf Dauer Stadt irgendwie erstellen. Und zwar ist es nämlich tatsächlich so, dass ja, wir im Bereich Bauen, Management, Planung, Genehmigungsverfahren ganz oft in Deutschland, deswegen ist es auch für mich, sage ich jetzt mal, der Appell an die Politik, nicht nur über ein Bauturbo zu sprechen, zu philosophieren, Durchführungsverordnung für Bauturbos zu machen und so weiter, sondern der Appell an die Politik und an unsere, vor allen Dingen auch Lokalpolitiker, weil die eben auch sehr, sehr viel bewegen können und vor allen Dingen eben auch an die Verwaltung. Es ist also sehr oft so, dass sich im Zuge unseres Systems die Katze sehr oft in den Schwanz beißt. Die Frage, was war zuerst, das Ei oder das Huhn oder der Dinosaurier in dem Fall, wenn man an dem ganzen Papierkrieg liest. Also wir müssen vor allen Dingen Möglichkeiten schaffen, Dinge in Deutschland umzusetzen, damit Unternehmer, da meine ich nicht nur Freizeitunternehmer mit, weil wir haben natürlich auch Zulieferer, wir haben natürlich auch andere Unternehmerkollegen, egal welcher Branche, es gibt einfach mal Dinge, wo man wirklich einfach machen muss. Und wir haben uns das jetzt getraut. Das sind einfach wirklich das, was wirklich wichtig ist, sich vor allen Dingen im Vorfeld einen vernünftigen Plan zu machen. Dadurch, dass wir jetzt schon 10 Jahre unterwegs waren, bin ich auch ganz ehrlich, haben wir verschiedenste Konzepte schon in der Schublade gehabt. Das heißt, wir mussten uns keine, ich sag mal, kein Konzept für eine Zooschule überlegen. Wir mussten uns kein Marketingkonzept überlegen, weil wir das alles schon in der Schublade haben. Und das empfehle ich auf jeden Fall auch jedem, also nicht blauäugig in so eine Sache reinzugehen, sondern wirklich erstmal Erfahrung zu sammeln. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, ob man das aus einem Studium der Tourismuswirtschaft heraus einfach so machen kann. Ich denke mal, theoretisch ist man auf jeden Fall sehr gut darauf vorbereitet. Ich glaube, die Praxiserfahrung ist noch mal eine ganz andere. Und vor allen Dingen nochmal eine ganz andere Belastung. Ich finde das gut, wenn man vorher diese Praxiserfahrung sammelt. Hätte mir manchmal vielleicht auch dieses Studium gewünscht. Glaube aber dadurch, dass ich vor allen Dingen auch in Branchengrößen wie dem Zoo Hannover, dem Safariland Stubenbrook und vielen anderen Unternehmen in Deutschland auch schon über mehrere Jahre, nicht nur über One-Season-Management, sondern über mehrere Jahre gearbeitet habe und da auch sehr viele Einblicke hatte, eben dieses Studium, glaube ich, durchaus sehr, sehr gut ersetzen kann. Aber diese Erfahrung ist einfach so unfassbar wichtig. Sonst muss man sich sehr, sehr viel Wissen einkaufen und wird auch sonst, sage ich jetzt mal, vielleicht von außen ein bisschen bedrängt, wie man was zu machen hat. Habt ihr Erfahrung gemacht, dass viele auch seitens von Behörden vielleicht auch bei solchen Themen erstmal vorsichtig sind, weil sie sich auch gerade im Bereich Freizeitpark oder Zoo Management Genehmigungsverfahren nicht ganz so gut auskennen.
Ja,
Und
das ist auch die
deswegen.
Erfahrung, die ich habe tatsächlich. Entschuldige, wenn ich das Thema kurz
Ja,
einfange. Also bin ich absolut bei
klar.
dir, ne? Ich habe auch den Eindruck aus Erfahrungsberichten von Mitgliedern oder anderen Freizeiteinrichtungen, dass Behörden da, ja, jede Behörde hat natürlich bei sich im Zuständigkeitsbereich 100 Restaurants, 50 Friseurläden und 80 Bäckereien. Aber oftmals nur ein Freizeitpark und das ist dann eine große Unbekannte und oftmals gilt natürlich die goldene Regel in der Verwaltung, wer nichts macht, macht nichts falsch und dann geht das natürlich zu Lasten von Genehmigungsprozessen. Aber Markus, ich hab verstanden, klar, Plankonzept ist wichtig, das habt ihr mitgebracht aus eurer Berufserfahrung. Genehmigungen spielen eine große Rolle. Du hast richtig ja gesagt, das ist auch gar kein bundespolitisches Thema, weil Baurecht ist Ländersache und die Genehmigung erfolgt auf kommunaler Ebene. Also ich denke, ihr habt einiges auch umwidmen lassen bei der Übernahme des Parks, ne? Aber an welcher Stelle waren denn die Meilensteine für zum Beispiel Personalkonzepte? Wann habt ihr angefangen, Personal zu rekrutieren oder auch noch Attraktionen beizuschaffen? Wie seid ihr, welche Gastronomie habt ihr übernommen? Welche Gastronomie habt ihr ausgestaltet? Shop-Konzepte und anderes, weil wir alle wissen, nur über die Eintrittsentgelte sich erfolgreich zu finanzieren, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Wie können wir uns das da vorstellen bei dem Start eines Freizeitparks, ja, ein Stück weit hier am grünen Tisch?
Gute Frage, möchte ich auch gerne darauf eingehen, finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Und zwar ist es so, dass der Park vorher so ein bisschen wie so ein Grillwiesentierpark mit wenig Fahrgeschäften organisiert war. Das bedeutet, Menschen konnten mit ihren Familien kommen, konnten hier grillen, konnten hier ihren Müll hinterlassen, ehrlich gesagt. Und es war, sage ich jetzt mal, wie vor 50 Jahren so. Der Park ist jetzt 50 Jahre ziemlich genau alt. Wir haben einfach ganz andere Vorstellungen davor, wie das sein muss, was zu einem vernünftigen Tag, Freizeit, Erlebnis mit der Familie eigentlich alles dazugehört. Und deswegen haben wir genau da ganz genau angefasst. Das heißt, wir haben erstmal uns überlegt, was übrigens auch ein USP von uns ist, dass wir jeden Gast persönlich begrüßen und persönlich verabschieden. Für uns sind die ersten 5 Minuten eines Besuches ganz besonders wichtig und auch die letzten. Und das schafft man vor allem mit einer Begrüßung und einer Verabschiedung. Alle unsere Mitarbeiter sind da sehr, sehr gut drauf geschult, sind auch lange schon eingearbeitet. Viele arbeiten schon länger für uns im Unternehmen und sind also darauf auch vorbereitet gewesen. Und dann haben wir uns eben die Anlage ganz genau angeguckt. Vorher die Umsätze aus den alten Parks. Ich meine, das war noch, ich sag mal, zur Corona-Zeit ist der irgendwann geschlossen worden. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, was war mit der Gastronomie? Wieso lief die nicht? Was für Produkte hatten die da? Wie viele Mitarbeiter hatten die da? Und sind dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass das zumindest für uns, also in dem Betrieb, so nicht funktionieren kann. Und haben uns dann dazu entschieden, das ganze Konzept eben umzuändern. Wir haben ein Shop-Prinzip aufgebaut. Wir haben einen Bereich, wo man eben Futter mitnehmen kann, so eine Futtersafari mitnehmen kann am Eingang. Das heißt, wir versuchen jetzt die Kunden nicht unbedingt im Park durch zusätzliche Entgelte, wie zum Beispiel früher war das so, dass man doch noch einen Euro in das Fahrgeschäft reinstopfen musste, um damit zu fahren. Das alles wollen wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir das All-in gemacht. Also man zahlt ein Eintrittsentgelt. Übrigens auch pro Person. Es ist egal, wie alt. Man zahlt immer den gleichen Eintrittspreis. Also in meiner, ich sag mal, Neuropricing-Ausbildung hat sich das als sehr gut dargestellt. Ganz, ganz wenige unserer Gäste fragen ehrlich gesagt noch nach einem Rabatt, aber dadurch, dass unsere Mitarbeiter da sehr gut geschult sind, können sie da auch passend drauf antworten und sagen dann immer, ich habe für alle halt heute einen besonders günstigen Preis gemacht und mache euch ein super Angebot von
Also
11,50 €.
ein Preis am Eingang und dann kann man alle Attraktionen nutzen. Wie ist es bei Tierfutter? Ich stelle mir vor, ich kenne das ja von Wildparks und anderem, dass das Tierfutter dann noch 1,50 € kostet. Wie ist es bei euch?
Also Tierfutter für den Streichelzoo, den muss man natürlich extra erlösen. Da haben wir dann Wildfutterautomaten oder am Anfang eben ein Tierfuttereimer, die Futtersafari, und zahlt dann 5 € für mehrere unterschiedliche Futtersorten und kann dann selber eben auf Futtersafari gehen und die Tiere füttern, wie sie eben auf dem Eimer dargestellt sind. Was auch sehr, sehr beliebt ist. Und ich bin ganz ehrlich, diese Eimer sind nicht nur für die Kinder Gold wert.
Ah, darf ich da mal nachhaken? Wie darf ich mir so eine Futtersafari vorstellen? Also da ist ein Eimer mit fünf verschiedenen oder unterschiedlichen Futtermitteln und die sind immer artgerecht für die einzelnen Tiere vorgesehen, die dann in der Reihenfolge verfüttert werden können.
Genau, wir haben also solche Futtermittel ausgewählt, die für die Tiere zuträglich sind. Da stehen Bilder auf dem Futtereimer drauf, wer was wie fressen darf. Und haben die aber eben auch so konzeptioniert, dass wenn ein anderes Tier mit den anderen Futtermitteln gefüttert wird, dadurch keinen Schaden natürlich nimmt. Und deswegen kommt das ganz gut an. Und wir haben da den Mega-Erfolg, ehrlich gesagt, durch. Und so können die Kinder eben nicht nur den Tierpflegern oder den Parkprogramm zuschauen, wenn jetzt zum Beispiel Tiere gefüttert werden oder eine kommentierte Show stattfindet. Shows sind eben auch ein großes Thema bei uns und können dann eben auch selber auf Futtersafari gehen und das kommt echt sehr gut an.
Spannend. Welche Shows habt ihr da im Programm? Du sagst Shows. Kannst du es ein bisschen genauer ausführen? Sind das dann Tiershows oder habt ihr auch noch andere Shows im Freizeitparkbereich in Virginia City, den du ja, wie du sagtest, getrennt hast vom Tierbereich? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, Jürgen, das ist auch eine ganz, ganz spannende Frage. Auch hier gehen wir andere Wege als andere Parks. Und zwar ist es nämlich mal so, dass wir jeden Tag ein neues ja, Showprogramm aufstellen. Das heißt, also kurz vor 10, bevor unsere Tore öffnen vom Grimpinger Hof, ist es also so, dass wir uns kurz zum Morgenmeeting treffen. Also quasi alle Mitarbeiter, der CVD-Chef vom Dienst, alle sind dabei und dann wird kurz besprochen, okay, was machen wir heute? Und es gibt also unterschiedlichste Programme wie eine Sketch-Show in Virginia City mit dem Cowboy, mit Fuzzi zum Beispiel oder eben eine Fütterung bei den Ottern, wo es um das Thema Artenschutz geht. Dann eine Busreise, Jürgen, eine Busreise nach Madagaskar, in Madagaskar mit den Lemuren. Und übrigens, Jürgen, den Bus, den
Ja,
kennst du ja auch vielleicht.
ich
Und
habe schon
zwar
davon gehört.
witzigerweise haben wir einen Bus von Jürgen, seinem Papa, gekauft. Der hat nämlich ein Bus-Touristikunternehmen und das ist ein großartiger Bus. Und den haben wir bei uns in den Park reingefahren. Und aus dem Bus heraus können die Menschen jetzt in Madagaskar, von der Bushaltestelle Madagaskar, in den Nationalpark reinschauen. Und die Katas leben auf der anderen Seite zusammen mit Kamerun-Schafen vergesellschaftet. Und das ist eine Mega-Attraktion für die Kids. Und ich steige dann auch in den Bus ein oder meine Kollegen und dann fahren wir einfach los. Dann sagen wir natürlich gerade zur aktuellen Zeit, aktuelles Thema, wir haben keinen Sprit mehr, Sprit ist zu teuer, deswegen bleiben wir jetzt einfach stehen. Ich erzähle euch aber trotzdem was über die madagaskarischen Tiere und die Kinder sind total begeistert.
Ja, mega. Das war wirklich eine ganz lustige Anekdote, die du da ansprichst. Da haben wir uns getroffen bei, ich denke, ein Verbandstreffen von einem Zooverband, von einem Tierparkverband. Und da saßen wir zufällig am gleichen Tisch. Du meintest zu einem Kollegen, als er dich fragte, wie es läuft mit den Parks, meintest du, du suchst noch einen Bus, einen gebrauchten Bus. Und ich habe das nur mit einem Ohr mitbekommen und gesagt, du Markus, ich glaube, ich kenne jemand, der gerade einen Bus verkauft. Und so ist man zueinander gekommen. Was einmal mehr zeigt, es macht auch einfach Sinn, zu Verbandstreffen zu gehen, sich auszutauschen, Augen und Ohren offen zu halten. Und so bist du stolzer Besitzer tatsächlich eines Busses geworden, den mein Vater im Linieneinsatz hatte. Und jetzt hast du, ich habe mir jetzt auch gar nicht vorstellen können, was du damit vorhast, aber quasi die Busfenster sind quasi die Gehegescheibe zum Madagaskar-Bereich, ne? Also das hast du wirklich ganz charmant gelöst. Finde ich cool. Also auch das habe ich in dieser Form noch nicht gesehen, Markus.
Ja, es ist also so, dass natürlich Fensterscheiben immer spiegeln. Da müsste man einen teuren Spiegelschutz machen oder eine Verschattung bauen. Und wir haben uns dann gedacht, was finden, ich sag mal, bei uns sind kleine Gäste natürlich eigentlich ganz groß, aber kleine Gäste, ich sag mal von 2, 3 Jahren, die fahren ja noch keinen Bus. Also weil wir kommen hier vom platten Land, hier aus dem Münsterland. Hier hat irgendwie jeder ein Auto, das kennen die Kids, aber im Bus mit Mama und Papa, das ist vielleicht auch das erste Mal, wo die Kinder bei uns in den Bus reinsteigen und vielleicht auch ein bisschen rumklettern. Die meisten ziehen tatsächlich auch ihre Schuhe dabei aus. Und
Gut.
so bin ich also auch dazu gekommen, dass ich oder meine Mitarbeiter auch jeden Abend tatsächlich noch einen Bus putzen müssen, weil der ist sehr hoch frequentiert. Die Leute setzen sich rein, nehmen über Audio Informationen über die Tiere wahr und eine Tierpflegerin von uns hatte die besondere Idee, dass wir direkt an den Scheiben eben auch so noch so eine Fensterbank machen. Und da füttern wir da tatsächlich die Katas. Und die kommen dann direkt ganz nah bei den Besuchern. Das ist eine Mega-Attraktion und der steht da wunderbar. Wir haben eine Bushaltestelle dazu gestaltet, ganz bunt mit Reissäcken und so. In Bussen auf Madagaskar wird ja auch Reis transportiert. Also so ein bisschen diese Thematisierung und Detailverliebtheit. Habe ich tatsächlich auch aus Hannover mitgenommen, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch ein bisschen mehr. Aber da muss ich sagen, da finde ich mich gerne wieder in so einer Gestaltung.
Cool. Jetzt hast du gesagt, deine Mitarbeiter oder du, ihr putzt den Bus und natürlich, ihr schmeißt den Laden. Der Betrieb eines Freizeitparks ist natürlich eine Dienstleistung. Da arbeiten Menschen für Menschen. Ja, wo hast du denn die ganzen Menschen herbekommen, die eben eure Gäste begrüßen? Zu welchem Zeitpunkt in der Planungsphase seid ihr denn ins Recruiting eingestiegen, oder konntet ihr vom Vorgängerbetrieb auch Mitarbeitende übernehmen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie stark ist eure Personaldecke und ja, wie bekommt ihr die richtigen Leute an Bord? An Bord nicht nur des Busses, sondern eben auch des Parkbetriebes.
Also Jürgen, ganz ehrlich, unsere Personaldecke ist eher so ein Taschentuch, sag ich jetzt mal. Also nicht
Ja,
ganz so
okay.
dick, ein bisschen Zellstoff. Trotzdem muss ich dazu sagen, also ich bin seitdem, also wir sind ja letztes Jahr im Februar mit dem Umbau gestartet, im Juni dann in die Saison. Und ich bin ganz ehrlich, also das, was mich, glaube ich, im Leben als am wahrscheinlich den stolzesten Menschen der Welt gemacht hat, war tatsächlich im Juni letzten Jahres, wo wir den Park eröffnet haben. Und da war ich nicht stolz unbedingt auf mich selber, sondern vor allen Dingen auf mein Team. Und da bin ich jetzt wirklich mal ehrlich und ich könnte da wirklich, da fließt auf jeden Fall oder drückt es gerade bei mir am Tränenkanal. Das fließt jetzt noch nicht runter. Also ich habe mich da tatsächlich im Griff gerade. Aber ich bin ganz ehrlich, das war so eine absolute Megaleistung. Wir haben kein einziges Fremdunternehmen hier gehabt, sondern haben alles selber gemacht. Also meine Hände sehen so aus, als wenn ich irgendwie 70 wäre. Da muss ich auf jeden Fall noch mal eine Pediküre in irgendeiner Weise machen lassen, weil sonst habe ich da bald auch keine Freude mehr dran an meine Hände, sondern auch unsere Mitarbeiter arbeiten genauso fleißig wie wir. Wir sind ein richtig eingeschworenes Team. Zum Thema Recruiting bin ich ehrlich gesagt, also zum Thema, Re ich fange nochmal an. Zum Thema Recruiting ist es also so, dass ich ganz, 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 ganz stolz bin, vor allen Dingen auf das Team, was mich begleitet hat. Von Anfang an haben wir ja die Geschichte, wir kaufen ein Zoo, was ein Teil unserer Marketingstrategie ist, von Anfang an begleitet. Jetzt nicht irgendwie hochprofessionelle HD-Videos gedreht, sondern einfach nur Handy drauf, zack. Hallo, hier ist der Markus von Wir kaufen ein Zoo und haben die Geschichte verfolgt. Jeden Tag haben wir gepostet fast. Und das hat die Menschen begeistert. Gott sei Dank konnten wir sie mitnehmen. Und so kamen auch viele auf uns zu und haben gesagt, Mensch, kann ich mich irgendwie engagieren und mithelfen? Und so waren wir nachher in unserer Ehrenamtshelfergruppe, die heute natürlich erfahrungsgemäß und auch real ein bisschen kleiner geworden ist. Aber wir waren zu dem Zeit des Umbaus im letzten Jahr 65 Leute in der Helfergruppe. Da sind welche vom Stadtrat in Olfen dabei gewesen. Da sind welche Unternehmer dabei gewesen. Da sind Muttis dabei gewesen, die gerade Zeit hatten, weil die Kids im Kindergarten sind. Und viele Freunde von uns und natürlich auch die Familie, die alle mit angepackt haben. Und so konnten wir es quasi schaffen, dass wir ohne irgendwelche Fremdfirmen, natürlich war die Fahrgeschäfte Wartung unserer Fahrgeschäftehersteller da. Wir hatten natürlich auch den TÜV da, aber das waren tatsächlich schon fast alle Firmen, die bei uns eingesetzt wurden und eingekauft waren. Und alles andere haben wir selber gebaut. Und zu dem Personal, was wir quasi heute haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben so unfassbar viele Bewerbungen gehabt. Wir mussten quasi gar kein Recruiting machen. Und auch heute noch haben wir so jede Woche so zwischen 5 und 10 Bewerbungen von Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Die allermeisten müssen wir natürlich da absagen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, indem man sich einfach selber zeigt, wer man ist, was man möchte. Und diese Menschen, dieses unglaublich tolle Team, was wir haben, stand ehrlich gesagt einfach bei uns auf dem Hof. Wir haben hier umgebaut, sind dann hier auf dem Hof gefahren und haben gesagt, Mensch, ich möchte bei euch arbeiten. Wer bist du? Kann ich mal einmal beweisen, was ich kann? Und so sind die allermeisten Menschen zu uns gekommen. Jetzt sind wir insgesamt 13 Leute im Team. Ein paar haben wir von unseren anderen Unternehmen auch mit rübergenommen. Und eine Tierpflegerin haben wir auch tatsächlich aus dem alten Park mit übernommen. Das Simone ist auch eine ganz, ganz nette und kümmert sich herzallerliebst um die Tiere.
Ja, das seid ihr natürlich in einer mega komfortablen Situation, ne, wo euch die Mitarbeitenden ein Stück weit aussuchen zu können. Aber das spricht natürlich auch für euch als Employer Brand. Und ich habe das auch schon mitbekommen, eben eure Social Media Aktivitäten. Du hast das jetzt ja mit zwei Nebensätzen nur erwähnt, aber diese Kampagne, wir kaufen einen Park, magst du vielleicht nochmal genauer erläutern, weil ihr wart ja schon lange, lange sehr aktiv und erfolgreich aktiv offensichtlich. bevor ihr das erste Mal die Pforte eröffnet habt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, was ihr da gemacht habt?
Also es ist so, dass wir natürlich aufgrund unserer vorherigen Tätigkeit, also wenn man jetzt nur ganz kurz den Schwenker zurück macht, und zwar bin ich ein Mensch, der im Artenschutz tätig ist. Das bedeutet, mir sind Tiere ganz, ganz wichtig, nicht als Tierrechtler, sondern vor allen Dingen als Artenschützer. Da gibt es schon einen sehr deutlichen Unterschied, füllt aber auch einen eigenen Podcast. Und deswegen, ich als Artenschützer, als Mensch, der in der Natur unterwegs ist, um Tierarten zu retten, muss natürlich auch in irgendeiner Weise dieses Gesamtkonzept sehen. Was brauche ich eigentlich, um eine Tierart zu retten? Und die Antwort kommt relativ schnell. Ich muss eine Arche Noah betreiben. Und eine Arche Noah sieht natürlich 2000 Jahre nach diesem dicken Buch anders aus als dieses Holzschiff, sondern es steht dann irgendwie dann doch irgendwie ZOO da dran, zumindest in der Genehmigung, weil es ist eben wichtig, diese Tiere ex situ nennen wir das, also außerhalb des ursprünglichen Lebensraums zu züchten, um sie dann im besten Falle, wenn der Lebensraum es hergibt, wieder in der Natur anzusiedeln. Einer der Schritte dazu für den Erhalt der Arten ist der Zoo. Und deswegen ist es für mich also unumgänglich, komme also quasi aus dem Artenschutz heraus, unumgänglich baue einen Zoo. Wir kaufen einen Zoo, war die Kampagne dazu. Oder was heißt Kampagne? Das ist natürlich nichts Geplantes, Geskriptes, so, das ist auch kein Reality-TV oder sowas, sondern das ist einfach, okay, ich halte die Kamera drauf, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Und das hat die Menschen begeistert und das hat mich gefreut. Viele von meinen vorherigen Followern, also aus dem Artenschutz heraus, von den anderen Parkbetrieben heraus, kannten einen. Das haben wir natürlich schon vorher relativ viel Fernseh auch gemacht. Zum Beispiel für Wer weiß denn sowas, für Kai Pflaume, dann für Stefan Raab, viele unterschiedliche Tierfernsehsachen mit unserer Filmtieragentur, die wir auch betreiben. Und das heißt, wir sind da also nicht ganz unbekannt gewesen, was uns ein bisschen geholfen hat, die Menschen auch ja, zu erreichen mit unserer Geschichte. Und die konnten wir dann mitnehmen und die finden das einfach cool. Und wir heißen auch nicht irgendwie im Park Herr Köchling oder Frau Heindorf, sondern wir heißen einfach Janett und Markus und das sind wir auch. Und die Kinder, die uns besuchen, kennen unsere Namen viel, viel eher, als wir deren Namen kennen. Versuchen uns natürlich viele von den Kids auch zu merken, weil wir ganz, ganz viele Stammbesucher schon haben, weil sie nicht nur unseren Park mögen, sondern auch unsere Art und unseren Witz und unseren Charme, den wir natürlich auf der Fläche nicht nur spielen, sondern das auch wirklich leben. Aber ich denke mal, wir laufen hier rum, wie so Bauern oder aus der Westernstadt kommt und leben das Ganze auch.
Ja, ich persönlich glaube tatsächlich, dass auch eure Authentizität da ein Schlüssel zum Erfolg ist und diese Kampagne, ich würde es tatsächlich als Kampagne beschreiben, dieses Wir kaufen einen Zoo, ohne Hochglanz-Reels, aber eben mit sehr authentischen Beiträgen, die haben dazu, glaube ich, schon gut beigetragen und es setzt ihr sicherlich auch ja, als Gastgeber und als Parkchefs fort. Also ich denke, das ist sicherlich ein Erfolgsmomentum, das ihr da geschaffen habt. Finde ich super. Jetzt, Markus, habt ihr ja über lange Zeit hinweg geplant. Ihr hattet die Idee, einen Park aufzumachen, ihr habt einen Standort gesucht, ihr habt Plan und Konzept, haben wir drüber gesprochen, hattet ihr eine Tasche, ihr habt Attraktionen geschaffen, ihr habt euch mit Baubehörden und anderen Behörden mutmaßlich herumgeärgert, ihr habt Personal an Bord bekommen. Und dann auf einmal im Juli 2025 war für euch der Tag der Tage, nämlich der Tag, an dem ihr das erste Mal die Pforten für Besucher öffnet. Wenn du daran zurückdenkst, wie hast du denn diesen Tag erlebt? Wie gut hast du denn die Nächte davor überhaupt noch schlafen können? Wie nervös warst du? Wie besorgt warst du, dass irgendetwas nicht funktioniert? Und ja, wie gut hat denn am Ende dann doch alles funktioniert? Magst du das einfach mit mir teilen? Weil ich finde, das ist ein super spannender Moment, den man ja, ja mutmaßlich auch nur einmal so erleben kann.
Also, Jürgen, du hast absolut recht. Das ist, also, man kann es eigentlich kaum beschreiben, weil das war sicherlich die krasseste Erfahrung meines ganzen Lebens. Letztes Jahr im
Ist ja
Juli
noch nicht zu
war's.
Ende dein Leben, also, aber
Genau.
bisher ist es
Nee,
sehr
aber
gut.
es geht irgendwie schneller vorbei, ehrlich, als ich das denke. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so 70 Jahre alt werde, weil ich irgendwie das Leben, dadurch, dass ich sehr wenig schlafe, du hast nämlich recht, ich habe sehr wenig geschlafen und ich schlafe auch gerade sehr wenig. Das ist nicht so, weil ich irgendwie schlecht schlafen kann oder irgendwie mich vergrübel oder ich verkopft bin, sondern es geht einfach darum, weil ich unglaublich viel Spaß an meiner Arbeit habe und ich unglaublich schlecht irgendwas liegen lassen kann und ich dann einfach wirklich, das ist jetzt auch kein Scherz oder sowas, also 18 Stunden am Tag sitzt schon drin und dazwischen kommt dann noch irgendwie duschen, mal ein bisschen was essen. Und dann bleibt halt nicht viel übrig. Also ich bin der klassische Antragsteller für den 48-Stunden-Tag. Und bisher wurde dieser Antrag halt auch noch nicht so richtig erfüllt. Aber zurück zur Eröffnungsphase. Ehrlich gesagt blieb da gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, sondern wir haben einfach nur gemacht. Deswegen auch der Tipp eingangs, habt einen Plan, Konzept in der Tasche und vor allen Dingen auch merkt euch den und im Kopf, also auf dem Zettel geschrieben, bringt euch das gar nichts, sondern am Ende geht es auch darum, auf der Fläche diese ganzen Sachen umzusetzen. Und wenn ihr 15 Ordner vorbereitet, dann bringt euch das gar nichts. Gott sei Dank hatte ich alles in meinem Kopf drin, auch in den Ordnern, was wir beantragt haben und dann einfach umsetzen. Machen, machen, machen. Jeden Tag 18 Stunden, die Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Helfer, alle haben mitgezogen, die ganze Familie, wir haben geackert bis zum letzten Atemzug und haben sehr, sehr wenig geschlafen. Die Augenringe waren irgendwie bis nach Afrika. Ich sah aus irgendwie wie so ein Java-Pustelschwein. Und ja, auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser ins Gesicht vor der Eröffnung. Wir haben wirklich, also wie das so, wir kennen das ja auch von großen Baustellen. Wir sind Verfechter davon, irgendwie termingerecht zu eröffnen. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn man nur einen Tag verschiebt. Das gibt es bei mir in der Wertevorstellung nicht. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Klaus-Michael Machens, dem ehemaligen Geschäftsführer vom Zoo Hannover. Von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch mitgenommen.
Und wenn ich das
Und
noch ergänzen
der
darf,
Termin.
langjähriger Präsident des VDFU.
Vielen Dank. Danke, Jürgen, für die Ergänzung. Und ich bin meiner Zoo Hannover Zeit sehr, sehr dankbar. Das ist für mich eine absolute, ich sag mal, Höchstausbildung gewesen. Wir waren als Zoo Hannover zu dem Zeitpunkt, wo ich war, sicherlich auch an Deutschlands Zoospitze, an Deutschlands Spitze im Bereich Freizeitgestaltung auf jeden Fall mit. Und das hat mich sehr geprägt. Und wenn da hieß, am 1. Mai machen wir irgendwas auf, dann machen wir am 1. Mai was auf. Und da habe ich auch selber noch, wo wir zum Beispiel die Kollegen irgendwie bei Großbaustellen hatten, haben wir da selber noch auch als Tierpfleger teilweise bis nachts um 2 Uhr noch gebaut, mitgebaut, mitgeholfen, dass wir morgens um 8 Uhr die Anlage öffnen konnten. Und das war für mich sehr prägend. Und so verhalten wir das auch bei unseren Baustellen, die wir als Dienstleister für andere Parks planen. Wenn der Kunde sagt, er will am 1.5. aufmachen, dann macht er am 1.5. auf und nicht am 10.6. Und das haben wir eben hier auch gemacht, obwohl es sehr, sehr, sehr knapp war, auch dieses Mal vor der Saisoneröffnung sehr, sehr, sehr knapp war, haben wir das dann eben doch geschafft. Und ja, da sind wir sehr stolz drauf. Das macht uns Spaß, das zeichnet uns aus, diese Zuverlässigkeit. Und ja, am Tag der Eröffnung, da bin ich ganz ehrlich, da überschlagen einen alle Dinge. Dann geht der Futterautomat auf einmal nicht, geht gar nicht. Dann dreht man durch. Dann kommt auf einmal noch eine weitere Behörde an und sagt, ey, pass auf, habt ihr eigentlich eine Schankgenehmigung? Ihr verkauft ja Bier und Radler. Oh, vergessen. Mist, im Umbau vergessen. Und dann eben mit
Wie
der
bist du
Kamera
da
auf.
rausgekommen? Konntet ihr dann zu Beginn kein Bier und Radler ausschenken oder hast du einfach
Doch,
vorgeschoben, dass das
tatsächlich, ich
alles
habe
nur zum
ja
eigenen Bedarf ist?
den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Olfen hier und der ist ein sehr, sehr netter Mensch. Und zufällig war auch ein RTL-Kamerateam dabei und noch WDR-Kamerateam dabei. Und das ist alles irgendwie im On passiert. Ey, habt ihr keine Schankgenehmigung? Und natürlich hat RTL das gebracht, keine
Ja.
Frage. Und wir haben dann tatsächlich auch im On auch den Bürgermeister-Stellvertreter gefragt, ob das denn möglich wäre, dass wir das vielleicht im Nachhinein. Und die Stadt Olfen ist sowieso, ehrlich gesagt, wir fühlen uns hier nicht nur vom Standort her pudelwohl, sondern Jürgen, ich kann euch eins sagen, ich glaube, es gibt fast nirgendwo nettere Menschen als hier, weil die so freundlich sind und so happy sind, dass wir da sind und wir sind happy, dass die da sind und uns bei all dem unterstützen. Da kommt einer vorbei, sagt, ey, pass auf, ich schweiß euch das, wenn du nicht schweißen kannst, kannst du dies machen hier, pass auf, wenn du Strohbunde haben willst, kriegst du von mir, ich hab da noch. Und das ist wirklich eine großartige Gemeinschaft und so lief das eben auch mit der Schankgenehmigung. Aber ein paar Schweißperlen hatte ich trotzdem auf der Stirn, das kannst du mir
Das glaube
glauben.
ich. Das glaube ich. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ihr werdet sicherlich auch die Tage vorher schon mit Argusaugen auf den Wetterbericht geblickt haben, ne? Wie schaut's aus? Wird ein schöner Tag, warm und sonnig und vor allem trocken? Oder ist doch Regen angesagt? Wie war es denn letzten Endes und wie wurde das von den Besuchenden angenommen ab Tag 1? Vermutlich, das ist jetzt meine Schätzung, war die Resonanz ja durchaus vom ersten Tag an eine positive, weil wenn die Menschen aus der Region auch so aktiv sich am Entstehungsprozess eures Projektes, eures Parks beteiligt haben, dann ist da sicherlich ja auch eine gewisse Identifikation mit dem Krippinger Hof vom ersten Tag an da gewesen. Ist das so oder liege ich da vielleicht komplett daneben, Markus?
Nee, du liegst eigentlich goldrichtig, Jürgen. Und zwar haben wir immer dann, wenn wir neue Attraktionen eröffnen, neue Parks eröffnen, Themenbereiche eröffnen, oder auch in eine Saisoneröffnung gehen, haben wir ein ganz klares Konzept in Bezug auf die Medienstrategie. Und das ist für uns immer klar und ich sage dir auch ganz ehrlich, immer gleich. Das heißt, wenn man uns einkauft, gibt es immer das gleiche Konzept, weil es immer erfolgreich ist. Und deswegen gehen wir da einer ganz klaren Linie nach, haben auch einen sehr, sehr professionellen Umgang mit Medien und wissen natürlich heute auch aufgrund unseren Analysen, wie Medien funktionieren. Wir brauchen nicht nur Fernsehen, wir brauchen auch nicht nur Zeitungen, wir brauchen auch nicht nur Social Media und natürlich auch nicht irgendwelche großen Internetbrowser oder was auch immer, sondern wir brauchen vor allem den Mix aus allem. Wir müssen ganz klar analysieren, okay, wo sind eigentlich meine Zielkunden? Wie halten die sich auf? Mit wem sprechen die? Wo erreichen wir die? Brauchen wir eigentlich Flyer oder keine Flyer? Und wir hatten ehrlich gesagt mit dem Umbau so wenig Zeit, um irgendwas da draußen zu machen, sondern die Menschen sind tatsächlich zu uns gekommen. Und ich tue mich auch echt schwer damit zu sagen, dass ich Kunden habe, sondern Kunden sind natürlich eins. Wir haben Besucher und Besucherinnen und vor allen Dingen haben wir Fans. Und wenn du Fans hast, ist das was ganz anderes, als wenn du einen Kunden hast. Fans, die stehen zu dir, die verteidigen dich, die promoten dich, aber die sind auch sehr anspruchsvoll. Das heißt, die wollen mehr von dir als einfach nur guten Morgen, ne? Sondern die sind anspruchsvoll. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, anspruchsvolle Gäste zu, ich sag mal, befriedigen und auch selber dabei Spaß zu haben, einige von denen sind echt wirklich, die sehen wir hier jeden Tag oder alle paar Tage. Das ist irgendwie ja auch ein Teil vom Park, dieser Parkfamilie geworden. Und auch die Wildcard-Besitzer sind ja herzlich willkommen im Team. Das heißt, die sind ganz eng bei uns dran. Und jetzt kann man vielleicht auch denken, so, ey Mensch, Markus, habt ihr irgendwie nur 10 Besucher oder sowas? Wie läuft das eigentlich bei euch? Was ist da jetzt eigentlich? Sprich mal in Zahlen. Das interessiert ja auch immer einen. Und ich kann jetzt zum Beispiel von gestern, gestern waren am Mittwoch, jetzt in den Osterferien, Wetter war einigermaßen in Ordnung und wir hatten da 1000 Gäste und 1000 Gäste, damit auch der ein oder andere weiß, okay, wie wir damit umgehen, 1000 Gäste bewirtschaften wir mit 6 Leuten. Das heißt, in der Küche stehen 2 Leute und die Person in der Küche im Gastro-Outlet, die macht dann auch 600 Essen. Und
Also
das schafft
sechs
die ja.
Personen für 1000 Gäste, das ist ja ein Betreuungsschlüssel, den kennt man sonst nur aus Berliner Kitas. Also ganz ordentlich, wie ihr das hinbekommt.
Ist das so schlimm in Berlin? Mensch, Jürgen. Also, unser Betreuungsschlüssel ist, ja, ist so gestaltet, dass wir natürlich auch in der Lage sind, hier aus eigener Kraft, ohne da irgendwelche Zwischenkredite, da jetzt auch ein bisschen was auch weiter umzubauen. Also, wir sind ja noch lange, lange, lange nicht zu Ende, sondern wir bauen ja in phasenweise um, aus und weiter und wollen immer wieder neue Erlebnisse schaffen, und dafür brauchen wir natürlich das ein oder andere Eurochen. Und das erwirtschaften wir selbst und das schaffen wir auch. Zumindest jetzt über den Winter sind wir ganz gut drüber gekommen. Ist zwar jetzt auch nicht so mega viel übergeblieben, weil wir natürlich auch noch ein kleines Häppchen abbezahlen müssen, aber auch das ja, ist irgendwie geschafft. Und ja, wir fahren immer noch keinen Porsche, will ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht irgendwann mal einen Ford Mustang, einen alten, aber das ist vielleicht noch mal irgendwann machbar. Aber jetzt im Moment ist der Fokus auf Park Und jeder Euro, der hier auf der Fläche verdient wird, der geht auch in die Parkkasse und bleibt auch da und wird da nicht irgendwie abgeschöpft. Und das merken unsere Gäste auch und das finden die cool.
Ja, also das natürlich für saisonale Betriebe, gerade die Winterzeit, die Schließzeit an den Nieren geht, das ist ganz klar. Für euch natürlich mit vielen Tieren nochmal besonders, weil klar, die Kosten gehen natürlich weiter. Tiere wollen natürlich auch in Schließzeiten gefüttert werden, wollen versorgt werden. Da kommt ihr sicherlich weniger leicht von Kosten runter als klassische Freizeitparks, die in Anführungsstrichen nur Fahrattraktionen haben, aber eben keine Tiere als solches. Aber Markus, du hast gesagt, ja, jede Mark in den Park. Wenn ich dieses Zitat von Franz Mack aufgreifen darf an der Stelle.
Ich finde es großartig. Jede Mark
Was?
in einem Park, richtig.
Und ich weiß, wir kennen uns ja schon eine Weile, ich weiß, dir mangelt es nicht an Visionen, dir mangelt es nicht an Tatendrang, das hast du auch gesagt, und dir mangelt es auch nicht an Ideen. Wo geht denn die Reise hin? Was erwartet uns denn im Krimpinger Hof in den nächsten Jahren? Was sind deine, was sind eure Ziele?
Was ist unser Ziel? Also ich glaube, wir sind vom Kopf her so flexibel, dass wir uns dem Markt definitiv anpassen können. Und das bedeutet, es wird auf jeden Fall weitergehen. Also die Pläne für nächstes Jahr sind schon in der Tasche. Wir sind gerade dabei, einen Flächennutzungsplan, Bebauungsplan aufzustellen und sowas. Das ist alles ganz, ganz kompliziert. Das Genehmigungsverfahren ist ja noch lange nicht zu Ende. Und wir bauen natürlich weiter. Und ich bin ehrlich gesagt, Jürgen, grenzenlos. Kennst du das Wort?
Das ist doch mega. Also erwartet uns doch viel Spannendes. Markus, Frage an dich. Kollegen aus der Branche, die jetzt einfach auch Interesse haben, einfach ja, vielleicht neugierig geworden sind und einfach mal Bock haben, den Krimpinger Hof persönlich kennenzulernen. So gut kenne ich dich, die sind bei dir willkommen.
Genau, VDFU-Mitglieder, obwohl ich selber noch, muss man sagen, nicht Mitglied im VDFU bin, aber schon
Wir
lange
alle
kann
haben
man auf
unsere
der
Schwächen,
Kreuzfahrt.
Markus. Wir alle haben unsere Schwächen und das ist nichts, was man nicht mit
Ja,
einem einfachen Aufnahmeantrag beheben kann.
großartig. Ich komme ja irgendwann, Jürgen. Ich komme
Der Druck
irgendwann.
ist da. Der Druck
Und
ist da. Jetzt ist es öffentlich.
der Druck ist da und ich sage auf jeden Fall, mit VDFU-Karte hat man bei uns auch kostenlosen Eintritt und kann sich gerne bei uns vorher anmelden. Dann schreibe ich euch auf die Gästeliste und hoffe, dass ich dann auch da bin für einen kleinen Kaffee, weil ich bin auf jeden Fall auch auf der Fläche zu finden. Zwar nicht immer so viel zeithabend, weil ich natürlich auch so 26 Jobs hier habe, aber
Ja.
wenn Zeit da ist, gerne auf einen Kaffee und auf einen schönen Freizeitgeflüster-Talk.
Ich sag dir, du bist auf jeden Fall, der Krimpinger Hof ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Mir mangelt es ja nicht an eigenen Kindern, deswegen ist es sicherlich eine gute Gelegenheit, den Krimpinger Hof persönlich kennenzulernen. Vielleicht zum Abschluss, Markus, wenn sich jemand von den Zuhörenden jetzt mit dem Gedanken trägt, auch einen eigenen Park zu öffnen, was Eigenes zu starten, wenn sie es noch nicht haben. Was empfiehlst du in einem Satz? Welche Empfehlungen gibst du den Leuten mit auf den Weg?
Also wer so verrückt ist und in eine, ich welche auch immer Freizeitaktion, Aktion, Attraktion oder einen Tierpark, Wildtierpark, was auch immer investieren möchte und ein Unternehmen aufbauen will und selbst ein bisschen unsicher ist, der soll mich einfach anrufen. Und dann helfe ich euch weiter. Und ich sag mal, einfach nicht aufgeben, nicht aufgeben. Und ja, einfach dranbleiben und dann wird es schon. Aber der Standort ist auf jeden Fall wichtig. Ihr müsst einfach das da ganze Leben und das ist keine Investition, heute Input, morgen Output, sondern das wird euch euer Leben beschäftigen. Und Freizeit zu betreiben bedeutet auch ein bisschen, also eigentlich ein bisschen mehr, seine eigene Freizeit einzuschränken. Aber muss auch vor allen Dingen Spaß dran haben.
Ich denke, auch anders funktioniert es nicht. Aber super. Vielen lieben Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. Und es macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. Es kommt so viel Herzblut und Begeisterung darüber. Und ich freue mich für den Krimpinger Hof und ich freue mich auch für dich ganz persönlich, lieber Markus, dass du da offensichtlich ja nicht nur einen Park gefunden hast, den du betreiben kannst, sondern dass du wirklich auch deine Berufung gefunden hast und deinen, du hast es eingangs erwähnt, deinen Kindheitstraum ein Stück weit leben kannst. Und sind wir ganz ehrlich, du bist ja nicht nur Freizeitparkbetreiber, sondern ein Stück weit ja auch noch Zirkusdirektor in einem geworden.
Ja, ehrlich gesagt, mit dem Cornichs Maislabyrinth habe ich ja 5 Jahre lang fast eine Zirkusgenehmigung gehabt, weil es ist dieselbe Tierhaltungsgenehmigung, die man dafür brauchte. Und vor allen Dingen hatte ich dann einen Haken an dem Zirkusdirektor gemacht. Jetzt bin ich Zoodirektor, natürlich ohne Zirkuszelt und sowas. Nicht, dass jetzt die Leute denken, so Mensch, kommt der aus der Zirkusbranche? Nein, ich komme aus dem Artenschutz, aus dem Zoo, bleib auch dabei im Tierbereich und im Freizeitbereich. Und wo der Weg noch hingeht, Jürgen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt 35, da gibt es keine Grenzen und mal sehen, was als nächstes kommt. Ich bleibe auf jeden Fall mit allen Augen und Sinnen dabei und offen für Neues.
Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen bei der nächsten VDV Connex, die im Februar 2027 wieder in Berlin stattfindet. Da freue ich mich und bin jetzt schon gespannt auf deine Erlebnisse, die du bis dahin sammeln wirst und von denen du hoffentlich dann auch berichten wirst.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch darauf und vielen Dank für die Einladung, heute beim Freizeitgeflüster dabei gewesen zu sein. Danke dir, Stefan und Jürgen. Und dann hoffe ich vielleicht bald auf einen Kaffee bei uns im Park.
Also ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Für mich ist das ja hier aus dem Ruhrgebiet nur ein Steinwurf bis nach zu euch. Und ich weiß auch noch, ich war, ich glaube, während Corona mal beim Gut und jetzt ist aus dem Gut wahrscheinlich ein sehr gut geworden, denn das, was ich da mit Augen und
Oh.
Ohren bei euch immer verfolge, das sieht maximal spannend aus. Deswegen, also mich wirst du auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen mal auf der Matte stehen haben.
Schreibt mir gerne und dann freuen wir uns.
Und wenn ihr da draußen auch mehr wissen möchtet über das, was da am Rande des Ruhrgebietes aber abgeht, dann schaut doch auch einmal in die Shownotes rein. Da findet ihr auch nochmal einmal das LinkedIn-Profil von Markus Köchling, wenn ihr euch mit ihm in Verbindung setzen möchtet und mal fragen möchtet, sag mal, was machst du da eigentlich? Falls ihr jetzt hier noch nicht schlauer draus geworden seid. Und natürlich auch einmal den Link zum Wildtier. Das muss ich jetzt leider googeln, Entschuldigung. Wildtierpark und Abenteuerland Grimpinger Hof. Dann landet ihr direkt auf der Webseite und schaut euch mal gerne um,
Korrekt.
was da alles so passiert. Markus, dir lieben Dank und Jürgen, danke, dass du heute dieses Thema mitgebracht hast.
Sehr gerne, Stefan. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.